NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 1202 erscheint das Rechenbuch des italienischen Mathematikers Leonardo Fibonacci.
Er liebte das, was viele Schüler heute hassen: Textaufgaben. Und eine der bekanntesten Aufgaben ist vor allem albern. Dabei könnte sie doch so anregend sein. Schließlich geht es um Sex.
Man stelle sich einen Mann vor, der Kaninchen züchtet. Am Anfang hat er gerade mal ein Paar.
Ein Männchen und ein Weibchen.
Dieses Paar wirft pro Monat ein weiteres Paar.
Zufällig wieder ein Männchen und ein Weibchen.
Und jedes neue Paar wirft im übernächsten Monat wieder ein Paar.
Und so wächst die Population.
Die Tiere befinden sich übrigens in einem abgeschlossenen Raum.
Das heißt, es kommen keine weiteren Kaninchen dazu. Und es sterben auch keine.
Das Ganze kann ad infinitum gehen.
Also bis ins Unendliche. Doch hier gibt es ein Ende.
Wie viele Kaninchenpaare sind nach einem Jahr aus dem einen Paar entstanden?
Die Lösung ist trivial und trotzdem folgenreich. Leonardo Fibonacci schenkt ihr allerdings keine große Beachtung. Das kommt später. Europa ist gefangen, im tiefsten Mittelalter. Die Wissenschaft führt ein Schattendasein. Und in dieser Zeit schreibt ein junger Mann ein Buch, das die Mathematik revolutionieren wird.
Die Null.
Stellenwertsystem.
Quadratische und kubische Gleichungen.
15 Kapitel voller Formeln, Zahlen, Algorithmen und Rechnungen.
Negative Zahlen.
Lieber Abaci, das Buch der Rechenkunst. Dabei erfindet Leonardo Fibonacci nicht alles neu, sondern er bedient sich bei den Indern und Arabern und entwickelt ihr Wissen weiter.
Und das ist eigentlich das Verdienst Fibonaccis gewesen, das Wissen, insbesondere die Mathematik, die im arabischen Raum bekannt und wirklich verbreitet war, in die westliche Sphäre gebracht zu haben.
Das erzählt Harald Scheidt. Er war Mathematikprofessor an der Universität Wuppertal und hat sich dort um die Zahlentheorie und die Didaktik der Mathematik gekümmert. Dazu gehört auch die Geschichte. Ende des 12. Jahrhunderts waren die Werke des Griechen Euklid zum Beispiel nur bruchstückhaft übersetzt. Und auch der Umgang mit verschiedenen Währungen, Wechselkursen und überhaupt Zahlen fiel Europäern oft schwer.
Zu jener Zeit rechnete man mit irgendwelchen Steinchen auf irgendwelchen Brettern, auf sogenannten Abaci, und notierte die Ergebnisse in römischen Zahlen.
Daher auch der Name des Buches, Lieber Abaci. Dabei weiß Fibonacci um die Schwäche dieser Zahlen.
Römische Zahlen sind kein Stellenwertsystem. Das heißt, die Symbole, aus denen so eine römische Zahl besteht, waren ihrem Wert nach einfach zu addieren.
Also die Zahlen 6, 5, 8 und 2 in einer Reihe ergeben demnach 21.
Während bei einem Stellenwertsystem das Symbol, die Ziffer, einen Wert hat, der davon abhängt, an welcher Stelle sie steht. Die letzte Ziffer gibt eine an, die vorletzte Ziffer gibt 10 an, die vorvorletzte Ziffer gibt die 100 an und so weiter.
Bei den Zahlen 6, 5, 8 und 2 hintereinander kommt dann also 6582 heraus.
Also hier waren nicht einfach die Ziffern zu addieren, sondern die Ziffern hatten einen Wert abhängig von der Stelle und deswegen spricht man von einem Stellenwertsystem.
Eine großartige Methode, die das Rechnen sehr vereinfacht. Vorausgesetzt, man füllt auch die leeren Stellen.
Und dieses Stellenwertsystem erforderte dringend ein Symbol für eine Stelle, wo keine Ziffer stehen sollte. Also ein Symbol für die Null. Deswegen wird ja von vielen Mathematikern die Null für die wichtigste Zahl der Welt gehalten.
Denn ohne sie könnte man Zahlen wie 90, 100 oder 4000 gar nicht darstellen. Fibonaccis Stunde Null schlägt irgendwann um das Jahr 1180. So genau weiß man das nicht. Er wird in Pisa geboren. Deswegen wird er auch Leonardo da Pisa genannt. Sein Vater leitet die Handelsvertretung der italienischen Stadt an der Küste des heutigen Algeriens in Nordafrika.
Als mein Erzeuger von der Vaterstadt in die Handelsniederlassung von Bougie um der dort zusammenkommenden Pisaner Kaufleute willen als öffentlicher Notar abgeordnet worden war, ließ er mich in meinen Knabenjahren zu sich kommen.
Dort war Fibonacci, wie er selbst an irgendeiner Stelle mal sagt, in einer hervorragenden Schule.
In Anbetracht des künftigen Nutzens und Vorteils wollte er, dass ich dort in der Schule des Rechnens für einige Tage verweile und unterrichtet werde.
Er scheint aber seine meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf irgendwelchen Reisen gewonnen zu haben, die er sicher im Auftrag seines Vaters tätigte.
Fibonacci ist unter anderem in Ägypten, Syrien und Algerien unterwegs und saugt das Wissen in sich auf.
Sodass er auf jeden Fall das an Wissenschaft kennenlernte, was damals im arabischen Raum verbreitet war.
Und so legt Fibonacci im noch sehr jungen Alter von Anfang 20 sein Buch der Rechenkunst vor. Wahrscheinlich im Jahr 1202. Es ist ein komplexes Werk, gut getarnt, mit harmlosen Kapitelüberschriften versehen.
Vom Kauf und Verkauf von Waren und Ähnlichem.
Von den Gesellschaften unter Gesellschaften.
Von der Findung von Geldbörsen.
Vom Kauf von Pferden unter Gesellschaften.
Aufgaben zu Resteproblemen.
Von einigen Rateaufgaben.
Er sagt ja an manchen Stellen oder erweckt den Eindruck, als wolle er die Mathematik, insbesondere der Araber, aufschreiben und weiterentwickeln, um der Kaufmannschaft zu helfen. Aber wenn man sein Buch betrachtet, das dermaßen komplex und mathematisch interessant ist, dann muss man sagen, er hat sein Buch aus mathematischen Interessen und aus nichts anderem herausgeschrieben.
Die Kaufleute sind mit dem Buch schlichtweg überfordert.
Weil ganz einfach die Problemstellungen zu interessant, also der Kaufmann würde sagen, zu schwer sind.
Ein Beispiel.
7 Frauen gehen nach Rom.
Kein Witz.
Jede trägt 7 Körbe. In jedem Korb sind 7, ich weiß nicht mehr, Äpfel vermutlich.
Und so weiter. Fibonacci spricht im Original zwar von 7 Frauen, die mit 7 Maultieren unterwegs sind. Diese 7 Maultiere tragen je 7 Säcke, darin befinden sich jeweils 7 Brote, denen sind wiederum je 7 Messer zugeordnet, von denen auch noch jedes 7 Scheiden hat. Aber das Problem bleibt dasselbe. Es sind 6 Elemente und am Ende eine große Frage.
Wie viele sind es insgesamt?
Insgesamt heißt also alle Frauen plus alle Maultiere und so weiter.
Das läuft darauf hinaus, dass man die Potenzsumme 7 plus 7 Quadrat plus 7 hoch 3 plus 7 hoch 6 berechnen muss.
7 hoch 1 gleich 1 mal 7 gleich 7. 7 hoch 2 gleich 7 mal 7 gleich 49. 7 hoch 3.
Jetzt kann man das so machen, jede Potenz für sich ausrechnen und zum Schluss diese Zahlen addieren.
Also 7 plus 49 plus 3.
Das ist aber sehr schwer und erfordert sehr viele Rechenschritte.
649. Stimmt.
Fibonacci schlägt vor, durch Ausklammern des Faktors 7, das auf mehrere hintereinander folgende Additionen von 1 und Multiplikationen mit 7 zurückzuführen.
Also?
Also, um es mathematisch auszudrücken, 7 mal Klammer auf, 1 plus 7 mal Klammer auf.
1 plus 7 gleich 8. Mal 7 gleich 56.
Und so weiter, bis das 6 mal zusammen ist. Hinten schön alle Klammern wieder zu.
Plus 1, dann wieder mal 7, gleich 2800.
Und rechnet dann sukzessive immer nur Additionen von 1, Multiplikationen mit 7. Das heißt, er hat weniger Rechenschritte, aber auch sehr viel einfachere Rechenschritte als beim direkten Ausrechnen der Potenzen und anschließendes Addieren.
Und kommt schneller zum richtigen Ergebnis. 137.256.
Wenn man eine Rechnung besonders einfach ohne viel Mühe machen kann, ist das immer von Bedeutung. Von besonderer Bedeutung ist es natürlich heutzutage, eine Rechnung mit wenig Rechenschritten zu bewerkstelligen, um zum Beispiel in einem Computer keinen Platz zu vergeuden.
Fibonacci war seiner Zeit eben weit voraus und kehrt schließlich als Rechenmeister in seine Heimat zurück, nach Pisa. Die Stelle sichert ihm Ansehen und einen ansehnlichen Lebensunterhalt. Geldsorgen kennt er wohl kaum. Und trotzdem macht er sich um Geldbörsen Gedanken. In einem anderen Kapitel.
Und zwar die Aufgabe, die ich da im Sinn habe, die geht etwa so. Einer verlangt vom anderen 7 Denare, dann hat er 5-mal so viel wie jener. Der zweite verlangt von erstem 5 Denare, dann hat er 7-mal so viel wie jener. Fertig. Die Frage ist klar, wie viel hat jeder?
Und Fibonacci macht sich an die Arbeit.
Erst macht er eine Riesenlösung, erzählt und was alles passiert. Und dann schreibt er hin, dasselbe nun nach der richtigen Regel.
Fibonacci meint damit etwas, was Mathematiker bis heute lieben.
Und schreibt da, also er knallt beinahe dem Leser vor den Kopf, die folgende Gleichung. 7 mal Klammer auf 5x minus 12 gleich x plus 12.
Dabei steht x für das Geld, das dem zweiten noch bleibt, wenn er 7 Denare abgegeben hat.
Nur statt x schreibt er res. Das war eine damals gängige Bezeichnung für Variable.
Löst man die Gleichung, gilt also
x gleich 2, 14 Siebzehntel, Punkt, fertig.
Der zweite hat am Anfang also knapp 10 Denare. Der erste dagegen nur etwas mehr als 7 Denare. Für Fibonacci eine einfache Aufgabe.
Das heißt, er löst dieses Problem durch Aufstellen einer naheliegenden Gleichung, löst es wie heutzutage. Das hat mich tief beeindruckt. Also der Anlass, den Kaufleuten dieser Welt das Rechnen näher zu bringen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Buch, das weit darüber hinaus die Entwicklung der Mathematik fördert und beeinflusst.
Fibonacci revolutioniert die Mathematik. Sein Liber Abaci gilt bis heute als eines der wichtigsten mathematischen Werke. Gleichungen mag er dabei wohl besonders. Sie nutzt er auch, um etwas einzuführen, was die Menschen in Europa damals noch gar nicht kannten. In der Aufgabe geht es wieder um Geld. Dabei haben wieder mehrere Männer eine gewisse Geldsumme. Die Frage, wie viel Geld hat jeder? Und wieder arbeitet Fibonacci mit einem Gleichungssystem und hat auf einmal eine negative Lösung.
Vor negativen Zahlen fürchtete man sich, fürchtete sich auch Fibonacci noch. Er hatte aber einen ganz einfachen Trick. Er unterschied einfach Guthaben und Schulden. Und schon brauchte er nicht mehr von negativen Zahlen zu reden. Sowohl Guthaben als auch Schulden wurden jeweils mit positiven Zahlen bezeichnet.
Eine geniale Lösung, die Mathematiker bis heute begeistert, wie der ganze liebe Abaci. Nur eines könnte man Fibonacci vorwerfen. Er rechnet häufig mit konkreten Zahlen. Es sind also keine allgemeingültigen Beweise. Das stört Harald Scheidt allerdings recht wenig.
Viele Mathematiker meinen, so etwas gilt es allgemein, wenn man es mit Variablen beweist und so. Aber das ist Unsinn. Meistens waren die Zahlen noch so unverschämt groß und allgemein gewählt. Große Zahl ist so gut wie eine Variable.
Fibonaccis Kaninchenaufgabe hat auch eine ganz konkrete Lösung, die man sich schnell veranschaulichen kann. Im ersten Monat gibt es ja nur ein Kaninchenpaar. Da es einen Monat braucht, um zu werfen, ist es auch im zweiten Monat noch allein. Erst im dritten Monat gibt es dann 2 Pärchen. Eines davon ist wieder zu jung, um Nachwuchs zu bekommen, das andere wirft dagegen schon wieder. Macht also im vierten Monat 3 Kaninchenpaare und so weiter. Am Ende steht eine Zahlenfolge.
1, 1, 2, 3, 5.
Und nach einem Jahr ein konkretes Ergebnis.
144.
Für diese Zahlenfolge interessierte sich damals sicher auch kein Mensch, nur die Mathematiker, die die gesehen haben, haben große Augen gemacht, weil man mit dieser Zahlenfolge etwas anstellen kann, was vermutlich auch Fibonacci wusste. Er hat es nur den Kaufleuten nicht sagen wollen.
Und so dauert es bis ins 19. Jahrhundert, bis die Zahlenreihe ihren oder vielmehr seinen Namen bekommt. Fibonacci-Folge. Und die Mathematiker erkennen, wozu diese Folge gut ist.
Die Quotienten aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen, also dritte geteilt durch zweite, dann vierte geteilt durch dritte, dann fünfte geteilt durch vierte und so weiter. Die Quotienten aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen.
Also 2 geteilt durch 1, 3 geteilt durch 2, 5 geteilt durch 3 und so weiter.
Genau. Die nähern sich, wenn man das ins Unendliche fortgesetzt denkt, einer Zahl, die hochinteressant für die Geometrie ist, nämlich der Zahl des goldenen Schnitts.
Der goldene Schnitt ist ein bestimmtes Verhältnis zweier Zahlen oder Größen zueinander. Für die Fotografie sind solche Verhältnisse zum Beispiel wichtig, weil der Mensch sie als harmonisch ansieht, auch wenn sich die Zahl gar nicht schön anhört.
Die Zahl ist Wurzel 5 minus 1 geteilt durch 2.
Eine irrationale Zahl, also mit unendlich vielen Nachkommastellen.
1,61803.
Der goldene Schnitt spielt aber eine sehr große Rolle in der Kunst, in der Wissenschaft, beim deutschen Aktienindex.
In der Krise klammert man sich halt an alles.
Deswegen gilt also bei den Börsianern, dass also das Verhältnis von Talsohle zu einem vorangehenden Peak nie unter die Zahl des goldenen Schnitts sinken kann. Dass der goldene Schnitt hier in der Aktienkurve wirkt.
Glaubenssache. Sicher ist, die Börsianer liefern Fibonacci damit eine späte Bestätigung.
Endlich hat der Fibonacci recht, wenn er so tut, als hätte er sein Buch der Kaufmannschaft gewidmet.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an den Mathematiker Leonardo Fibonacci, dessen Rechenbuch im Jahr 1202 erschien. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.